Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute habe ich wieder einen ganz interessanten Gast für dich da, den lieben Laurentius Meierhofer von die Markenwertexperten. Es freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung und für die Möglichkeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir wollen uns ja heute damit beschäftigen, was denn eine Marke wirklich ihren Wert gibt. Und dafür bist du ja wirklich Experte. Das steht ja auch in deinem Namen von deiner Firma drinnen. Vielleicht magst du mal ein bisschen über dich erzählen, damit wir auch wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute über dieses Thema sprechen können und wo du eben jetzt wirklich genauer Experte bist.
Genau. Also die Expertise kommt über viele, viele Jahre. Meine Wurzeln liegen eigentlich in der Kreativwirtschaft. Ich bin von der Grundausbildung Werbegrafikdesigner, habe die Grafische in Wien absolviert, bin über diese Ausbildung in die Kreativbranche, in die Werbeagenturszene geschlittert. Ja. 3 Jahre unselbstständig, nach 3 Jahren begonnen parallel selbstständig und dann recht schnell und ungeplant in die Selbstständigkeit als Kreativdienstleister als Werbeagentur mit Fokus auf grafische Gestaltung. Und in dieser Tätigkeit kommen dann natürlich Unternehmen, je länger auch diese Beziehung ist und das Vertrauen wird, mit zunehmenden auch unternehmerischen und strategischen Fragen auf einen zu. Und dort habe ich gemerkt, dass viele Unternehmer quasi so diesen Zugang gesucht haben, wie nützt mir Werbung und Marketing, außer dass es nur eine Kostenstelle ist. Und da war für mich, ist immer wieder das Thema aufgetaucht, dass viele Unternehmer so eine fast schizophrene Haltung hatten, so eine Hassliebe, ohne Werbung kann ich nicht sein, aber mit Werbung kostet es viel Geld. Und was mir aufgefallen ist, die meisten Unternehmer haben Marketing und Werbung synonym verwendet. Und denen war nicht klar, dass Werbung eigentlich nur ein kleiner, im Verhältnis ein kleiner Unterbegriff ist und ein Teil von Marketing ist und das Marketing eigentlich eines der Grundlagen ist der unternehmerischen Aufgaben, die ein Unternehmer zu erfüllen hat, damit das Angebot überhaupt am Markt funktioniert. Und ich bin dann nach 7 Jahren selbstständiger Tätigkeit zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich möchte so nicht mehr weiterarbeiten, weil ich merke, dass genau diese Unterscheidung quasi vielen Unternehmern fehlt und habe dort einen Missing Link erkannt. Quasi so, wie unterstützt mich Werbung in letzter Konsequenz in der Sichtbarkeit? Das war da, aber was brauche ich davor, um die richtigen Entscheidungen dann in Richtung Sichtbarkeit zu treffen? Und was hat das mit mir als Unternehmer und meinem Geschäftsmodell zu tun? Das hat gefehlt. Und dort habe ich dann beschlossen, ich werde dort auf die Suche gehen, habe mich dann gemeinsam mit meinem späteren Mitbegründer ganz stark mit Neuromarketing auseinandergesetzt, habe dort entdeckt, die Limbic Map als neurowissenschaftlichen Zugang, habe dann auch entdeckt, dass das für viele Unternehmen einfach viel zu komplex ist. Und ja, und die Marke war dann eigentlich die Konsequenz herauszufinden, diese 2 Säulen für den Unternehmer zugänglich zu machen. Auf der einen Seite dieser Wunsch, einen Unterschied zu machen in der Welt und für die Kunden. Und die 2. Säule, damit wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und die Marke war dann eigentlich dieser Zugang, diese 2 Säulen für den Unternehmer darzustellen und die Marke nicht nur als Zeichen zu sehen, sondern eigentlich als Art Ökosystem, wo alle, die an der Marke angeschlossen sind, ideell und über den ideellen Wert auch wirtschaftlich zu profitieren.
Mhm. Ja. Mhm. Erzähl uns mal auch gerne, wie begleitest du da Unternehmen im Alltag ganz konkret? Also mit welchem Problem kommen sie? Was löst du für sie?
Die Unternehmer, die zu mir kommen, kommen meist auf Empfehlung, also über Dienstleister, auch Werbeagenturen, auch aus Kreativdienstleistern, aber auch aus klassischen Unternehmensberaterkontakten, wo man merkt, dass irgendwo Veränderungsprozesse anstehen, wo der Unternehmer auch für sich entdeckt, es braucht eine Veränderung, aber ich habe momentan nicht die Fragen, die Antworten auf die Fragen, die mich momentan beschäftigen. Also zum Beispiel, wie komme ich zu den richtigen Kunden? Ja, ganz oft passiert es, ich investiere in Werbung im Sinne, ich steigere die Sichtbarkeit. Und was passiert ist, ich bekomme dann mehr Kunden, aber oft nicht die richtigen. Oder ich bekomme dann mehr Kunden und mehr Anfragen, aber die Kunden sind nicht bereit, das, was ich mir eigentlich erwarte oder was ich brauche, um wirtschaftlich zu arbeiten, zu honorieren. Also dort fehlt das Wertverständnis. Und ganz oft ist den Unternehmern nicht bewusst, wie diese Dinge zusammenhängen. Und sie haben Dinge wie Herausforderungen wie, es wird immer schwieriger, meinen Preis durchzusetzen. Oder Kunden vergleichen mich immer stärker mit meinem Mitbewerb. Oder ich habe jetzt eine neue Idee für ein neues Geschäftsmodell. Und es würde aber jetzt einen völlig neuen Kundenkreis betreffen. Und wenn ich mich in diese Richtung verändere, wie reagieren dann meine bestehenden Kunden? Verunsichert die das? Oder ist es egal, wenn ich das so mache? Also es sind oft ganz viele Fragen, die dann auftauchen parallel und wo der Unternehmer sich die Frage stellt, wie priorisiere ich diese Fragen und wie komme ich in dieser Fülle der Fragen zu einem System, das mich befähigt, eine klare Priorität der Fragen zu haben und wo setze ich jetzt an?
Mhm.
Genau.
Mhm. Was hat das jetzt konkret mit der Marke zu tun?
Was es konkret mit der Marke zu tun hat, ist, der Unternehmer tritt ja unbewusst, wenn er Einzelunternehmer ist, immer auch als Personenmarke auf. Also er ist der, der für die Wertehaltung, für alles das, was das Leistungsversprechen des Unternehmens ausmacht, quasi nach außen sichtbar wird. Es ist auch übrigens das, was dann viele Unternehmer erleben, wenn sie die ersten Mitarbeiter haben, dann gibt es meistens auch die ersten Irritationen am Markt, weil sie gewohnt sind, eine bestimmte Leistung vom Unternehmer selber zu bekommen, dann kommt plötzlich wer neuer, der eine Dienstleistung erfüllt und der erfüllt sie plötzlich anders als früher der Unternehmer selber. Dort merkt man, dass es in der Erwartungshaltung plötzlich andere Erlebnisse erzeugt beim Kunden und der Unternehmer sich überhaupt nicht bewusst ist, dass er immer als Marke wahrgenommen wird. Also im ersten Fall als Personenmarke. Wenn er wächst, ist die große Herausforderung dabei, das, was ich vorher alleine mit niemandem abstimmen musste, quasi ins System und mit dem System abzustimmen und quasi nach außen hin einheitlich wahrnehmbar zu machen und vor allem erlebbar zu machen.
Mhm.
Also, dass ich einen professionellen Auftritt brauche, ist den meisten Unternehmen klar. Im Sinne von, ich brauche ein Logo, ich brauche einen professionellen Namen, einen professionellen Auftritt. Dass aber dieser Auftritt quasi das sichtbare Zeichen eines späteren Erlebnisses wird, ist den wenigsten Unternehmen klar und erleben dann, dass es da Irritationen gibt, sehen aber nicht den Zusammenhang zwischen Auftritt, also Versprechen, Botschaft nach außen und dem Bedürfnis der Kunden, dass es dann auch so in Erfüllung tritt.
Mhm.
Und das ist quasi so dieses große Bild der Marke als Ökosystem, etwas von der Sichtbarkeit und eines will ich haben am Markt, auch zu einer Erfüllung von innen nach außen zu bringen.
Mm, mm. Was würdest du denn jetzt konkret sagen, was gibt einer Marke einen Wert? Was sind konkrete Punkte, an denen man sich orientieren kann? Man sagt, da bekommt die Marke eben eine gewisse Wertigkeit, nämlich nicht nur eben für einen selbst, sondern vor allem für die Außenwelt, im besten Fall den idealen Kunden?
Ich beginne mal mit einem zweifachen Zugang, der auch in der Markenbewertung so berücksichtigt wird. Also es gibt qualitative Bewertungsmodelle Bewertungsmodelle und quantitative Bewertungsmodelle. Die quantitativen beziehen sich quasi auf den Mehrwert, den eine Marke im Vergleich zu einem No-Name-Produkt an mehr Umsatz, an höherem Preis, also sogenannten Preispremium erzielt und damit für den Unternehmer ein höheres Ergebnis erzielt. Die quantitative Bewertung ist, was führt denn eigentlich zu diesem wirtschaftlichen Mehrerfolg? Also die Art und Weise, wie wirkt sich diese Marke auf die Beziehung aus? Und jetzt könnte man ganz banal sagen, es ist die Loyalität, es ist das Vertrauen. Also da gibt es ganz viele Dinge, die auf der psychologischen Ebene wirken. Ich könnte auch sagen, es ist eine Empfehlungsbereitschaft. Und wenn ich es jetzt im Verständnis für den Unternehmer herunterbreche, also das ist ja dort, wo ich am ehesten unterstütze, nämlich dieses Bewusstsein, wer oder wie bin ich selber als Unternehmer oder als Unternehmensmarke. Und dort ist der Wert der Marke heruntergebrochen eigentlich in der Beziehung zwischen Kunden und Anbieter oder umgekehrt. Ja? Und ich gehe einen Schritt weiter, es ist in Wahrheit das Erlebnis und dieses Erlebnis erzeugt quasi Integrität, wenn sie da ist. Und über diese, also ich gehe nach außen, biete etwas an und verspreche damit, wie ich dir als Kunde helfen kann. Und erzeugt damit eine Erwartung. Wenn du dann bei mir kaufst als Marke und diese Dienstleistung, dieses Produkt beginnst anzuwenden, mit mir in Kommunikation trittst, beginnst du plötzlich unbewusst zu bewerten, ist das, was ich jetzt von meiner Kommunikation und von meinem Versprechen wahrnehme und da an Erwartung aufgebaut habe, wird das erfüllt. Und mit jedem Erfüllen fühlst du dich bestätigt und sagst, jeder Euro, den ich dort hineinzahle, ist es wert. Und jeder Moment, wo es nicht erfüllt wird oder gar enttäuscht wird, ziehst du quasi vom Wert was ab. Und dort entsteht quasi so dieses Preispremium. Ja, also, und über diese, je integer dieses System ist, desto höher ist quasi dieses Vertrauen und damit auch die Bereitschaft, einen Preispremium zu bezahlen, weil du damit die Sicherheit bekommst. Je öfter und je mehr du dieses Produkt anwendest, desto mehr bekommst du eigentlich von diesem Versprechen, das du dir erwartest. Und desto höher ist die Bereitschaft dafür, Geld auszugeben.
Ja, macht Sinn, ja. Genau. Ja, wann wird man dann zu einer wertvollen Marke? Also was ist denn so der Moment, wo es dann vielleicht einen Switch gibt von ich bin ein Startup, ich bin vielleicht noch No-Name, ja, baue mir jetzt meine Reichweite auf, meine Versprechen löse ich ein, die Kunden sind generell zufrieden, aber wann ist denn dann jetzt so der Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist eine Marke wirklich, jetzt hat die einen Wert? wie kann man das beziffern oder gibt's da irgendwelche eine Messbarkeit darin oder ist das eine Gefühlssache? Wie ist das?
Da gibt es aus unternehmerischer Sicht mehrere Zugänge. Also wertvoll ist die Marke eben dann, wenn ich verstehe, wie zahlt dieses System auf meinen wirtschaftlichen Ertrag ein und gleichzeitig, wie erfüllt bin ich als Unternehmer auch, wenn ich das, was ich da anbiete, tue. Beides funktioniert nur gemeinsam, indem, wenn die Leidenschaft nicht bedient wird als Unternehmer, merkt man oft auch, dass die Leistung nicht mehr stimmt und das, was Unternehmer auch erleben, dass dann im Team Irritationen entstehen und letzten Endes verliert der Kunde die Beziehung und auch die Marke verliert. Das ist jetzt rein dieses System. Rechtlich gesehen ist die Marke dann wertvoll, wenn sie auch abgesichert ist. Also und sie ist auch rechtlich nur dann bewertbar im Sinne Bewertung eines wirtschaftlichen Vermögenswertes, eines geistigen Eigentums, wenn sie auch geschützt und eingetragen ist. Ja, das ist anders. Im angloamerikanischen Raum ist die Marke auch dann präsent, wenn sie in Verkehr gebracht wird und quasi über diesen Verkehrswert, sagt man, wird die Marke auch wertvoll. In Österreich und im europäischen Rechtsraum ist es so, dass der Gesetzgeber auch sagt, du kannst deine Marke nur bewerten, wenn sie auch eingetragen und quasi auch als registrierte Marke da ist.
Mhm.
Ja, und der Wert selber äußert sich dann, wenn ich diese Marke oder dieses Gut auch veräußern oder monetär bewerten kann. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Zugänge und Ansätze dazu. Das Einfachste und das Häufigste ist, ich möchte was verkaufen und ich verkaufe nicht nur das Unternehmen, sondern ich verkaufe auch quasi die Beziehung und die Partnerschaft mit meinen Kunden, das Vertrauen mit meinen Kunden. Und dazu ist es notwendig, dass quasi die Beziehung irgendwann vom Unternehmer auf die Marke übertragen wurde. Und dann kann ich es auch bewerten und dann ist die Marke auch etwas wert.
Mhm.
Ja. Und andere Bewertungsmodelle sind, wenn ich sage, ich möchte auch quasi zwar mein Unternehmen skalieren, aber ich habe nicht die Kapazitäten oder ich möchte nicht so weit ins Risiko gehen, dass ich meine eigenen Produktionskapazitäten mache, dann könnte ich auch Partner suchen und quasi über eine Art Lizenzmodell, Franchise-Modell, quasi das, was ich an Wertsystem aufgebaut habe, so skalieren, dass ich sage, du darfst meine Marke verwenden.
Mhm.
Hinter der Marke ist auch ein hohes Qualitätssicherungsmodell und ganz präzise formulierte Geschäftsabläufe, die dem Kunden das gleiche Erlebnis machen. Als Inhaber der Marke stelle ich auch sicher, dass diese Qualität da ist und stelle dem Lizenznehmer quasi dieses Wertsystem zur Verfügung. Er braucht kein eigenes Geschäftsmodell vermitteln, aber er entlohnt quasi diese Sicherheit, dass das auch funktioniert, über eine Lizenzgebühr zum Beispiel.
Mhm. Ja. Okay, das heißt, wir sehen, es gibt ganz viele unterschiedliche Faktoren, woran ein Markenwert bemessen wird.
Genau.
Ich möchte aber auch nochmal einhaken auf dieses Thema, was du angesprochen hast, mit dem rechtlichen Aspekt.
Mhm.
Weil ganz besonders da hat man ja, sag ich mal, als Startup, da entsteht ja eine Marke. Also es ist ja meistens zu dem Zeitpunkt, da passiert was, ne?
Mhm.
Jetzt ist aber oft in der Praxis so, naja, man geht nicht gleich zum Rechtsanwalt und sagt, ich da bitte will meine Marke da anmelden. Ne? Und ja, man weiß ja auch noch gar nicht, wie erfolgreich wird das Business. Ne? Und es ist ja trotzdem auch ein finanzieller Aufwand, wenn man sowas machen möchte. Man muss sich auch überlegen, wahrscheinlich in welchem Umkreis, in welchem Raum möchte ich überhaupt hier quasi meine Marke eintragen lassen. Also es sind verschiedene Faktoren, die da auch mit hineinspielen.
Mhm.
Wie ist es dann aber jetzt, wenn ich sage, ich baue mein Business auf, meine Marke wird immer größer, bekannter, bekommt ihren Wert, es gibt Umsätze, es gibt all diese Faktoren, die dafür sprechen, dass meine Marke eben einen gewissen Wert bekommt.
Mhm.
Und ich gedenke daran, vielleicht auch mein Business, meine Marke zu verkaufen. Wann ist dann der Moment, dass man eben sagt, jetzt melde ich meine Marke an? Ist das so kurz vor vorm Verkauf, dass ich sage, ich renne jetzt dahin und jetzt mache ich das noch schnell? Oder ist das schon eine strategische Entscheidung mit dem ersten Moment, wo der Gedanke aufkommt, naja, ich habe das Ziel, die Marke, also das mal zu verkaufen, sollte ich da schon eigentlich daran denken und etwas tun? Wie ist das so vom Zeitablauf?
Ich erzähle es aus einem ganz pragmatischen Aspekt, nämlich wie ich es am Markt erlebe. Die meisten Unternehmer gründen eben aus dem Bedürfnis, ich kann etwas besonders gut, gründen als Einzelunternehmen und sehen sich selber quasi als den Mehrwert, den sie am Markt haben. Und dann braucht es zwar einen professionellen Auftritt und sagen, alles andere mache ich dann, wenn ich erfolgreich bin. Der Punkt ist, der Auftritt, meistens auch das Zeichen ist sehr stark auf den Unternehmer bezogen und der Unternehmer ist sich der Risiken nicht bewusst, nämlich die Marke nicht zu prüfen. Vor allem meistens beginnt man in einem geografisch lokalen, maximal regionalen Umkreis einmal zu wirken. Man wächst dann wird aus dem Regionalen ein überregionales Geschäftsfeld und irgendwann kommt man an die nationalen Grenzen und eine nationale Sichtbarkeit und irgendwann wird es international. Und was die wenigsten Unternehmen im Fokus haben, ist, dass sie sagen, okay, ich bin zwar im Firmenbuch eingetragen und ich habe Namensrecht und ich habe eine Domain gekauft Und die wenigsten Unternehmer unterscheiden, dass das Markenrecht und das Namensrecht und das Firmenrecht zwar miteinander verknüpft sind, aber unterschiedliche Ebenen absichern. Das bedeutet, oft wird der Familienname hergenommen, um ein Unternehmensmarke zu bilden und stellt das die Grundlage dar, was auch legitim ist. Ja. Der Nachteil ist, ich darf zwar vom Familienrecht und vom Firmenbuch her meinen Familiennamen verwenden, wenn aber dieser Familienname, und es gibt, ich bleibe jetzt bei der Familie Huber zum Beispiel, mhm, die gibt es zigtausende Male in Österreich, wenn Huber für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktkategorie schon eingetragen ist, dann darf ich zwar meine Firma so nehmen, aber unter diesem Namen kein Produkt am Markt bringen. Weil die Marke im Prinzip der gesetzliche exklusive Anspruch ist, Produkte und Dienstleistungen zu kennzeichnen, um dem Kunden eine Unterscheidung zu ermöglichen. Und jetzt fällt mir zum Beispiel Huber Trikot ein, ja, ist als Marke eingetragen für Textilien und Kleidungen. Das bedeutet, wenn ich in dem Bereich beginne, tätig zu werden und beginne zwar in einem regionalen Umfeld, dann wird es möglicherweise eine gewisse Zeit nicht auffallen. Und in dem Moment, wo ich dann beginne zu wachsen und möchte eigentlich und werde auch relevant am Markt, ja, dann beginnen die Konflikte, weil plötzlich jemand, der eine eingetragene Marke hat, auf mich aufmerksam werden kann und plötzlich auch Einspruch erheben kann. Und das Spannende ist dann, in dem Moment, wo ich als Unternehmer quasi so im Beschleunigen bin und eigentlich durchstarten möchte und dieses Momentum nutzen möchte, wird mir genau das, was ich nutzen könnte, zum Verhängnis. Und es entsteht nur, weil dieses Bewusstsein oft nicht da ist. Ja? Und der umgekehrte Zugang ist, ich überlege mir strategisch, wenn ich gründe, wie könnte denn mein Unternehmen in 10, 20 Jahren oder wenn meine Vision als Unternehmer ganz groß ist, wie könnte das und mein Geschäftsmodell aufgeht, ohne im Idealfall, dann muss ich quasi eine Art Marke mitdenken, weil ich dann auch so groß denke als Unternehmer, dass ich sage, irgendwann werde ich das Ganze auch übergeben wollen. Also, wenn ich es übergeben möchte, bin ich automatisch gezwungen quasi oder liegt nahe, dass ich mir Gedanken mache und sage, okay, was braucht es denn, dass ich es später auch von mir unabhängig funktionieren lassen kann. Und dazu braucht es eigentlich die Marke.
Da schließt sich der Kreis wieder.
Genau.
Ja, sehr gut. Jetzt hast du eben erzählt, dass es eben auch Situationen eben gibt, die dann vielleicht kritisch werden könnten. Wie geht man denn da so in einem Fall vor? Also was sind denn so die Alternativen, wenn ich merke, da gibt es ja jetzt schon jemanden am Markt, der die Marke, die vom Namen her ident ist mit meiner, die ist schon eingetragen oder ich tue mir da schwer. Ich stehe an, ich weiß nicht genau, wie gehe ich jetzt damit um? Erstens, wo kann ich mir Hilfe holen?
Ja.
Das zweite ist, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ja, muss ich jetzt einen neuen Namen mir ausdenken? Ja, mit der Gefahr, das gibt es vielleicht dann auch schon. Ja, wird noch irgendwie vielleicht zu meinem Business passen? Was sind die Konsequenzen da vielleicht auch? Vielleicht kannst du da mal so ein Bild skizzieren. Wenn man in diese Situation kommt, die ja eben nicht so wünschenswert ist.
Also es sind jetzt viele Fragen, ich versuche es strukturiert und,
genau,
und Schritt für Schritt zu machen. Also was passiert, wenn ich drauf komme, es gibt dort eine eingetragene Marke, dann braucht es jemand, der einem unterscheiden hilft, ist sie wirklich relevant für mich, trifft sie die gleichen Kategorien, das gleiche Angebot, stehen die beiden wirklich im Wettbewerb. Und es gibt dort unterschiedlich hohe Risikostufen. Der wesentliche Punkt ist, bin ich mit meinem Geschäftsmodell unter der Marke, unabhängig davon, ob ich es eingetragen, vorher recherchiert oder geschützt habe, am Markt und habe ich einen Konflikt mit einer eingetragenen Marke, bin ich als Unternehmer immer Zweiter. Ja? Und das ist das Spannende, weil viele sagen, naja, wenn ich das Logo entwickelt habe und ich habe die Urheberrechte, also die Nutzungsrechte gekauft und dann habe ich ja ohnehin geistiges Eigentum geschützt über das Urheberrecht und über das Nutzungsrecht, das ich erworben habe. Stimmt, aber nur so lange, also ich kann ein Wortbildzeichen haben mit dem gleichen Namen und wenn jemand anderen Wortmarke eingetragen hat, das mit meinem Namen im Widerspruch steht, dann hilft mir das in Wahrheit nichts. Sondern dann sagt der Gesetzgeber sogar, der das amtlich dokumentiert hat, ist im Vorteil und der Rechtsinhaber einer eingetragenen Marke hat sogar die Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das bedeutet, solange bis der Rechtsanspruch geklärt ist, unabhängig für wen es dann ausgeht, bis das geklärt ist, hat der, der die Marke offiziell eingetragen hat, das Exklusivrecht und kann über die einstweilige Verfügung bewirken, dass der, der es nicht eingetragen hat, so lange vom Markt muss, bis es geklärt ist. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass ich mit meinem Familienname 3, 4, 5, 6, 8, 10 Jahre ein Geschäftsmodell aufgebaut habe. Plötzlich kommt es zu einem Konflikt und ich kann von heute auf morgen mein Geschäft nicht mehr ausführen. Also unabhängig, und jetzt komme ich zur Frage, wie würde es sich auswirken? Unabhängig davon, dass es vielleicht noch andere Konsequenzen hat, alleine die Tatsache, dass ich von heute auf morgen mein Geschäft vielleicht nicht mehr ausüben kann, verursacht Kosten des Geschäftsentgangs. Ich brauche zweitens einen neuen Auftritt. Ja, also ich brauche zuerst ein langes Durchhaltevermögen, weil meistens die, die Marken eintragen lassen, auch bereit sind, die Marke zu verteidigen. Also es braucht auch einen langen Atem, das durchzustehen. Gerichtskosten, Anwaltskosten. Und im schlimmsten Fall kommen dann noch Schadenersatzforderungen dazu, weil in dem Moment auch klar ist, ich habe eine gewisse Zeit etwas verwendet, was ich eigentlich nicht verwenden dürfte. Und dann kommt quasi rückwirkend, da geht es zum Beispiel wieder um einen Anlass, wo typischerweise eine Marke bewertet wird. Was hätte ich als nicht legitimierter Anwender einer Marke bezahlen müssen, um diese Marke verwenden zu dürfen? Und dann gibt es noch einen Strafaufschlag meistens dazu. Und im schlimmsten Fall, also nicht im schlimmsten Fall, ich beginne jetzt beim kleinsten Fall, sprechen wir dann von einem Schadensumfang, der irgendwo im Mittelklasse-Pkw-Segment beginnt. Ja? Und nach oben keine Grenzen.
Okay, das ist schon ganz schön drastisch.
Genau.
Wie oft kommt denn das in der Realität tatsächlich vor? Und betrifft es auch Marken? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel her, wo ich sage, eine Marke ist eingetragen, die kennt aber keiner. Also so richtig. Aber es spielt das überhaupt eine Rolle? Wenn ich jetzt mit meiner Marke quasi bekannter werde als die eingetragene Marke, hat das damit nichts zu tun? Oder gibt es dann eben dann auch vielleicht so ja irgendwelche Lücken, weil eben die eine Marke quasi nur ihren Namen behält, obwohl sie vielleicht gar nicht mal unternehmerisch richtig tätig ist zum Beispiel, sondern sich das nur einfach aufbewahrt, weil, ja, weiß ich nicht, die gibt es halt seit 20 Jahren, die Firma, und was wir genau noch damit tun oder weiß ich nicht, das ist noch so Fragezeichen. Also wie ist das so in der Realität tatsächlich?
Also ich kann jetzt kein Szenario machen, das für alle zutrifft.
Ja.
Das, was es, und jetzt unterscheide ich wieder, also es gibt einen Verwendungszwang. Also ich kann, nachdem die Marke ein Exklusivrecht ist, könnte ich jetzt hergehen und quasi bösgläubig Marken anmelden, um jemand anderen, der vielleicht die Marke verwendet, aber nicht geschützt hat, melde ich die Marke an und könnte dann quasi Lizenzforderungen oder Unterlassungsansprüche stellen. Das geht nicht, weil es einen Verwendungszwang gibt. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, wäre eine sogenannte bösgläubige Markenanmeldung, um jemandem anderen zu schaden. schließt der Gesetzgeber eindeutig aus.
Mhm.
Das Zweite ist, es gibt einen Verwendungszwang. Das heißt, wenn ich heute eine Marke anmelde, sagt der Gesetzgeber, ich muss sie innerhalb von 5 Jahren geschäftsmäßig verwenden. Das bedeutet, ich muss für die Produkte und in dem geografischen Gebiet, für die sie eingetragen ist, auch tatsächlich Angebote am Markt vertreiben unter dieser Marke. Mache ich das nicht, kann jeder beliebige quasi hergehen und einen Löschungs- oder Nichtigkeitsantrag stellen.
Mhm.
Ja? Um damit auch zu verhindern, dass jemand hergeht und sagt, ich habe jetzt viele Ideen und ich sichere mir die einfach und trage das einfach als Marke ein, um dann, wenn jemand anderer die Marke auch verwenden möchte, viel Geld dafür zu verlangen.
Mhm.
Ja? Also sie muss dann sichtbar sein und ich muss dann auch nachweisen können, dass ich die Marke auch gewerblich oder geschäftsmäßig verwende.
Mhm.
Mhm. Ja? Habe ich damit alle deine Fragen beantwortet?
Ja, ich denke schon, ja. Also ich glaube, dass das natürlich mit der Realität, man kennt ja nicht alle Fälle und so, die es da gibt. Aber ich glaube, dass...
Genau, die Frage war dann noch, wie oft passiert das?
Genau.
Es ist tatsächlich so, dass in Österreich die Affinität für den Markenschutz noch relativ gering ist. Also wir haben auch Studien und Umfragen dazu gemacht und auch die Patentämter führen immer wieder so Studien durch. Das, was augenscheinlich ist, ist in Summe über alle Unternehmen betrachtet, sind es in etwa 20% der Unternehmen, die quasi ihre Zeichen, ihre Logos, ihre Markennamen, aber auch Slogans und so weiter markenrechtlich schützen.
Mhm.
Das bedeutet, 80% tun es nicht.
Mhm.
Spannend ist, dass es überwiegend die größeren Unternehmen sind, die sich standardmäßig damit beschäftigen und die kleinen oft oder mittleren oft nicht daran denken.
Ja.
Und gleichzeitig ist die Marke etwas, wo ich als Unternehmer quasi einen ganz starken Hebel habe, mich auch gegen größere Mitbewerber zu verteidigen, weil dem Gesetzgeber eigentlich egal ist, wie groß bin ich als Inhaber einer Marke, sondern es geht nur darum, den Anspruch auch zu dokumentieren und die Marke einzutragen für das jeweilige relevante Segment.
Ja. Ja.
Und dort, wo es immer wieder auftaucht, darum bin ich auch vorhin auf die Frage so eingegangen, am meisten oder am häufigsten wird es dann relevant, wenn plötzlich Unternehmen und Angebote beginnen, am Markt eine gewisse Relevanz zu spielen und plötzlich auch überregional sichtbar werden, insbesondere wenn sie international sichtbar werden, weil dann die bestehenden Inhaber auch typischerweise Monitoringdienste laufen haben und Rechtsabteilungen beschäftigen, deren Aufgabe es ja ist, die Marke zu verteidigen. Ja? Und in dieser Sichtbarkeit, wo die dann reinkommen, werden sie auch für die Verteidiger sichtbar und dann wird es schlagend.
Mhm.
Ja? Und ich werde immer wieder gefragt von Unternehmen, ist dieses Thema für mich denn relevant? Und meine Antwort ist dann, es ist nicht die Frage, ob es relevant ist, sondern nur die Frage, wann es relevant ist.
Ja.
Ja. Und es ist ähnlich wie bei einer Versicherung. Also jeder Unternehmer schließt irgend sowas wie eine Betriebsunterbrechungsversicherung ab, weil er sagt, ich kann mir nicht oder möchte mir als Selbstständiger nicht leisten, nach einem Verkehrsunfall irgendwie nicht rechtlich versorgt oder abgesichert zu sein. Und die Marke ist das Gleiche auf unternehmerischer Ebene. Ja, also die Frage stellt sich nicht, möchte ich es absichern, sondern was tue ich in dem Moment, wo ich es eigentlich brauchen würde und keine Versicherung habe.
Ja.
Und dann wird es existenziell gefährdend.
Ja. Ja. Ja, ich möchte jetzt noch einen ganz anderen Bereich anschneiden, nämlich jenen, wo überhaupt die Marke ja entsteht. Und das ist ja oft beim Brand Developer oder beim Grafiker eben oder jemand, der spezialisiert ist auf die Gestaltung von Corporate Designs. Und wie sehr siehst du es in deren Verantwortung, sie über diese Themen mit Markenrecht bzw. Eintragung von Marken zu informieren? Ist das überhaupt in ihren Tätigkeitsbereich drinnen? Oder siehst du da den Unternehmer in der Hauptverantwortung? Also wo ist überhaupt dieser Moment, ja, wo das Thema relevant wird, es auch anzusprechen, beziehungsweise wann kommt der Unternehmer womöglich selbst drauf? Also wie siehst du das in der Realität, wie überhaupt das Bewusstsein darauf geschärft werden kann?
Also das, was ich in der Praxis oft erlebe und erlebt habe, insbesondere auch noch in meiner Zeit, als ich in der Interessensvertretung der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer tätig war, habe ich gemerkt, dass dieses Thema mit, dort wird es halt über das Thema Urheberrecht und Nutzungsrechte schlagend, das taucht fast für jede Agentur irgendwann auf. Ja. Der Punkt ist, ich bin nicht gefeit davor, als Kreativdienstleister eine Idee zu entwickeln, auch wenn ich sie selber als Urheber entwickelt habe, dass nicht zeitgleich irgendwo ein ähnlicher Logoentwurf entsteht. In einem anderen Land, in einem anderen Kontext und so weiter. Konkretes Beispiel dazu, ich hatte eine Innenarchitektin, die sich einen Namen ausgedacht hat und plötzlich auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich habe Monate, wenn nicht jahrelang gegrübelt, was ist ein idealer Name für mich, und jetzt habe ich plötzlich mitbekommen, dass es in Italien, in Deutschland, in Frankreich gibt es überall ähnliche Bezeichnungen von Firmen. Was kann ich jetzt tun? Mhm. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden, wie es dazu kommt. Es hat auch damit zu tun, dass in Branchen Kreativitäts- und Entwicklungsprozesse ähnlich geschult und entwickelt werden. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist relativ hoch. Es ist nicht immer wahrscheinlich und sicher, dass das irgendwie schlagend wird. Mhm. Was aber auf die Frage von dir zurückzukommen, relevant ist, ist, der Unternehmer erwartet sich ja, wenn er eine Agentur beauftragt und sagt, ich möchte ein Unternehmenszeichen haben, dass er das uneingeschränkt verwenden kann und möglichst alleine damit ist. Mhm. Also exklusiv verwenden kann mit allen Nutzungsrechten. Und das passiert dann manchmal in der Praxis auch oder eigentlich gar nicht so selten, das Unternehmen dieses Logo kaufen, dann beginnen am Markt tätig zu sein, irgendwann werden sie sensibel auf das Thema Markenschutz, gehen dann zum Patentamt, möchten die Marke eintragen und plötzlich gibt es einen Einspruch, weil es eine ähnliche eingetragene Marke schon gibt. Mhm. Ist extrem unangenehm für alle Beteiligten. In vielen Fällen ist diese Haftung über die allgemein üblichen fachverbandsmäßigen Vorlagen von allgemeinen Geschäftsbedingungen auch in der Kreativbranche ausgeschlossen, das weiß aber der Kunde nicht. Also in vielen Fällen wird es für die Agentur oft nicht in der Härte oder in der vollen Härte schlagend. Als Agentur gewinne ich aber trotzdem nicht, wenn mir das passiert. Mhm. Also meine Empfehlung ist, unabhängig von der Haftung, ich erweise dem Kunden immer einen Dienst, wenn ich mit dem Thema möglichst transparent umgehe und den Kunden aufmerksam mache und sage, du, da gibt es ein Thema, das gehört unbedingt angeschaut. In den wenigsten Fällen hat die Agentur die Zugänge zu den Datenbanken oder vielleicht auch das Know-how dazu. Mhm. Aber alleine der Hinweis an den Kunden, da gibt es ein Thema, such dir jemanden oder wir haben jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist übrigens auch was, über das ich zu Kunden komme, wo dann Kunden oder Agenturen sagen, wir sind da gerade am Entwickeln und uns ist auch wichtig, dass der Kunde diese Sicherheit hat. Wir wollen aber oder wir haben die Expertise nicht, unterstützt uns da.
Ja.
Genau.
Was war denn so aus der Vergangenheit so ein Thema, wo du sagst, das war vielleicht schon etwas kniffliger zu lösen oder da gab es eine Situation, die besonders herausfordernd war, oder irgendwie, wo du selbst gemerkt hast, da musst du jetzt nochmal dran wachsen vielleicht auch. Oder darfst du?
Also knifflig ist jede Situation für das Unternehmen, das betroffen ist. Und es ist immer unangenehm. Wo ich daran wachsen durfte, also es ist immer so in der Größe und vielleicht, wenn ein Konflikt mit einem international tätigen Unternehmen da ansteht oder wenn du wenn ein österreichisches Unternehmen das erste Mal ins europäische Patentamt geht und sagt, ich möchte meine Marke als europäische Marke anmelden und dann kommt von Italien oder Frankreich oder irgendwo anders ein Anspruch daher, wie gehe ich damit um und was ist ein echt realer Tipp oder Hilfestellung für den Unternehmer? Mhm. Also du bist ja dort immer auch in der Verantwortung dem Unternehmer gegenüber. Ich kann vielleicht ein Praxisbeispiel noch dazu geben, weil mir das gerade auch einfällt, wo das auch relevant sein kann. Also das, was ich tatsächlich erlebe im Zusammenhang auch mit Agenturen, war ein Beispiel, wo ein Kreativdienstleister einen Auftrag bekommen hat für einen Relaunch von einem Logo und der Unternehmer dann gesagt hat, ich möchte dieses Zeichen von dir überarbeitet haben und in letzter Konsequenz möchte ich es auch als Marke eingetragen haben. Und der Dienstleister hat es geringfügig überarbeitet, hat mich dann ins Spiel gebracht, hat gesagt, das gehört jetzt recherchiert oder eingetragen, unterstützt uns dann. Wir sind dann Gott sei Dank vorher in eine Ähnlichkeitsrecherche gegangen. Also das ist auch immer so der erste Schritt, den ich empfehle. Und es war augenscheinlich, dass der Vorgänger der Agentur quasi ein Bild oder ein Symbol aus einem von einem Stockanbieter oder einer Online-Agentur verwendet hat. Mhm. Das Problem ist, dort ist das Geschäftsmodell immer auf nicht exklusive Verwendung. Und meistens ist auch in den AGBs von diesen Anbietern ausgenommen, dass diese Symbole oder Bilder als Unternehmenszeichen oder als Marke verwendet werden dürfen, geschweige denn eingetragen werden dürfen. Und das war insofern extrem unangenehm, dem Dienstleister, weil er gesagt hat, eigentlich hätte ich es vorher schon überprüfen müssen. Ja? Also es gibt dort auch Vorlagen von den Fachverbänden her, wie man sich dort schützen kann. Das hat er damals einfach nicht bedacht oder auch gar nicht in Betracht gezogen, dass dieses Zeichen irgendwie rechtlich problematisch sein könnte. Und dort dann mit dem Kunden und mit der Agentur gemeinsam ein Einvernehmen herzustellen und zu sagen, wie kann das jetzt gelingen, dass die nicht quasi sich gegenseitig in die Haare kommen, sondern daraus lernen und miteinander einen Mehrwert ziehen, das war die Herausforderung und es ist trotzdem gelungen, weil der Kunde wäre nie auf die Idee gekommen, das irgendwie zu prüfen. Also das war dann eigentlich auch schon in der Verantwortung des Dienstleisters und ja. Ich habe ihn dann auch bei der Hand genommen und habe gesagt, er war dann überfordert, wo er gesagt hat, wie mache ich das jetzt meinem Kunden klar? Und ich habe gesagt, okay, lass uns gemeinsam einen Termin machen. Habe offen und transparent angesprochen, was war das Versäumnis des Dienstleisters, was war der Mehrwert oder die Verantwortung des Dienstleisters und was ist jetzt das Ergebnis? Und auch wenn der Dienstleister das quasi nicht gemacht hätte, wäre das rechtliche Problem trotzdem nicht gelöst gewesen. Ja, es war unangenehm, aber der Kunde hätte es wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn er noch viel mehr Geld investiert gehabt hätte, möglicherweise herausgefunden und dann wäre der Schaden noch größer gewesen.
Ja, schon unglaublich, welche Storys sich da hinter einer Marke verbergen. Ja. Lieber Laurentius, magst du uns vielleicht noch von dir erzählen, welche größten Learnings du hattest, vielleicht mit deiner eigenen Marke?
Also Learnings mit meiner eigenen Marke, also ich bin ja auch als Kreativdienstleister tätig gewesen. Ich habe dort sehr früh erkennen dürfen, wie hoch das Risiko ist. Das war auch der Grund, warum ich mich mit mit diesen rechtlichen Themen recht schnell begonnen habe, auseinanderzusetzen, weil ich einfach gemerkt habe, wie hoch ich dort auch im Verantwortungsrisiko dem Kunden gegenüber bin. Das war eines der Learnings und ich bin auch jemand, der nicht gern vor Gericht geht und sehr harmoniebedürftig ist von meinem Wesen her und trotzdem anerkannt habe, dass dieses Rechtsthema, das wir oft geneigt sind rauszuschieben, eigentlich eine Chance sein kann.
Mhm.
Ja, wenn wir uns dem stellen und wenn wir uns rechtzeitig beginnen, damit auseinanderzusetzen. Und das bedeutet aber auch, offen zu sein für Dienstleister in dem Bereich. Also ich bin ja selber kein Jurist, komme eher aus der praktischen Seite in der Auseinandersetzung. Und es braucht dort auch eine Symbiose, sich früh genug einfach auch mit anderen Expertisen zu vernetzen, mit Experten einzulassen, dorthin zu schauen und quasi auch in Empfehlungspartnerschaften zu arbeiten und für den Kunden quasi einen Mehrwert zu bieten. Und trotzdem passieren Pannen. Also das, was ich einmal auch hatte, war eine echte Panne, die passiert ist, wo ich einen Kunden in der Markenentwicklung begleitet habe, auch in Einbeziehung mit einem Rechtsanwalt. Und wo sich zu einem späteren Zeitpunkt herausgestellt hat, dass das, was er dort marketingtechnisch vorhatte mit der Marke, eigentlich nicht möglich war, weil es sich um ein Medizinprodukt gehandelt hat. Und Medizinprodukte dürfen nur in gewissen Weise marketingtechnisch auftreten am Markt. Also da gibt es ganz starke Marktregulierungen. Und das war auch was, was ich monetär auch mit einem Rückschlag honorieren durfte. Mhm. Ja, ist extrem unangenehm und gleichzeitig ist es was als Möglichkeit zu lernen dann da ist.
Mhm.
Wie geht man damit um, auch hinzuschauen, wo gab es Momente, wo ich vielleicht auf etwas hinweisen hätte können. Es war auch vom Zugang her so, dass ich quasi auch über einen Sachverständigen, den ich dann dazugezogen habe, quasi den Kunden auch aufmerksam machen konnte, dass es da was gab, was vorher zu prüfen gewesen wäre und wo ich im guten Glauben, weil die Empfehlung und die Zusammenarbeit auch über einen Rechtsanwalt passiert ist, einfach dort vorher niemand hingeschaut hat. Also auch dort hinzuschauen, wo es vielleicht so augenscheinlich ist, dass es ja schon abgeprüft sein müsste, noch einmal hinzugehen und zu schauen und sich zu vergewissern, ist es wirklich geprüft oder braucht es dort noch was? Also es gibt dort einen Spruch, du bekommst nicht, was du erwartest, sondern du bekommst, was du inspizierst.
Mhm.
Ja? Ist was dort quasi zutrifft.
Mhm.
Ja, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja.
Und gerade wenn es um so rechtliche Dinge geht, immer lieber ein zweites Mal draufschauen.
Ja, ja. Okay, na sehr gut. Das heißt, ich würde zusammenfassen, kurz gesagt, wenn es um deine Marke geht, dann ist es besser, du informierst dich ordentlich, vor allem, wenn der Erfolg zum Greifen nahe ist. Ne?
Genau. Oder wenn der Erfolg erwartbar ist und erwünscht ist und man eigentlich das Risiko minimieren möchte, dass dieser Erfolg auch tatsächlich passieren kann.
Mhm. Ja, das betrifft dann im besten Fall einen sehr großen Anteil Unternehmen, also mehr als 20% auf jeden Fall.
Ja. Im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolge ist es ein großes Thema, weil wenn ich mich als Marke definiere und denke, beginne ich auch Prozesse anders zu etablieren.
Ja.
Und aus dem Aspekt heraus, was ist eine Marke wert, ist dann auch in der Übergabe der Marke oft so, dass wenn ein Unternehmen quasi in Schwierigkeiten kommt oder wenn es zum Veräußern ist, dann ist die Marke oft einer der essentiellen Mehrwertfaktoren. Also ganz allgemein betrachtet kann man sagen, ein Unternehmen, das mit einer Marke übertragen wird, bekommt für den vom Verkaufspreis so im Schnitt aus der Erfahrung so mindestens 10% on top des Verkaufspreises, was das Unternehmen wert ist, noch dazu. Mhm. In Branchen, wo eigentlich die Produktion gar nicht im Unternehmen passiert, sondern eigentlich ganz viel an Geschäftsmodellen dahinter ist, wo, also Red Bull ist so ein Beispiel, wo die Produktion eigentlich außerhalb des Hauses passiert, ist die Marke oft bis zu 80% des Unternehmenswertes vom Anteil her wert.
Ja, ja. Ja, gerade die großen Marken, die wirklich etabliert sind, da steckt schon was dahinter. Ja. Und ich glaube, das ist halt, wenn du mit deiner Marke oder mit deinem Business startest, dann hast du zwar eine Vision, ne, und möchtest vielleicht so Größen anstreben. Und ich glaube, da ist schon ein guter Moment, selbst wenn man das so vorhat, sich zumindest mal beraten zu lassen. Ne?
Genau. Und nur, um auch die Investitionskosten auch abzusichern. Ja. Alleine wenn ich zusammenrechne, was braucht es, bis es von der Idee zu einer sichtbaren Marke kommt, bedeutet, es ist eine Agentur oder mehrere Dienstleister damit beschäftigt. Die nächsten Schritte sind, die Marke in die Sichtbarkeit zu bringen. Mhm. Also ich investiere als Unternehmen, bis ich wahrgenommen werde, auch im Sinne einer Marke, investiere ich ja zig oder hunderttausende Euro.
Ja. Ja.
Und auch das ist, also alleine wenn ich nicht nur diesen Verkaufswert berücksichtige, sondern auch das Investitionsvolumen, das ich brauche, um es dorthin zu bringen, das abzusichern, ist eigentlich im Verhältnis ein kleiner Anteil.
Ja, ja, das stimmt, wenn man das jetzt mal so in Relation setzt. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich bin mir sicher, dass da vielleicht die ein oder andere Frage mal kommen kann. Ja. Und du bist dann, nehme ich an, auf jeden Fall verfügbar. Wir werden deine Kontaktdaten in die Shownotes stellen und dann kann man dich auf diversen Kanälen sicher gut erreichen.
Genau. Dankeschön.
Danke dir.
Das war der SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.